Es geht ja nicht jetzt einfach nur darum, ob der Bundeskanzler hier was verschweigt, sondern es geht ja wirklich auch um die moralischen Grundlagen unserer Republik. Ich glaube, dass viele Menschen heute unter links etwas anderes verstehen als mein Verständnis. Ich wusste ja noch gar nicht, wo die Reise bei Bündnis Sahra Wagenknecht hingeht. Das ist eine Verschwendung unserer Ressourcen, wenn da jetzt Jeff Bezos und Elon Musk Schwanzvergleich im All machen.
Vorläufige amtliche Ergebnisse.
Klarer Gewinner dieser Wahl.
Das deutschlandweite Rekordergebnis.
Der große Moment dieses Wahlkampfs.
Der überragende Wahlsieg.
Es gibt eine absolute Mehrheit.
Eins trifft auf die allermeisten Politikerinnen und Politiker zu. Die Überzeugung, die besten Ideen für dieses Land zu haben. Das Problem ist, oft enden sie in Koalitionen als halbgare Kompromisse, denn absolute Mehrheiten gibt's heute kaum noch. Bei uns schon. Wir wollen von unseren Gästen wissen, was wären ihre drei wichtigsten Projekte, wenn sie mit ihrer Partei alleine regieren könnten. Das klären wir jede Woche in diesem Podcast.
Herzlich willkommen zu Absolute Mehrheit, dem Podcast über politische Visionen. Mein Name ist Jan Schippmann und mir gegenüber sitzt der Spitzenkandidat für die Europawahl für das Bündnis Sahra Wagenknecht, Fabio De Masi.
Moin, ich freue mich hier zu sein.
Herr De Masi, wann haben Sie das letzte Mal etwas total Wichtiges einfach vergessen?
Das passiert mir eigentlich täglich. Gerade jetzt im Wahlkampf muss ich meistens nochmal zweimal zur Haustür laufen, weil ich irgendwas vergessen habe.
Sie haben in der Vergangenheit mit einem, ich sag mal, vergesslichen Menschen relativ viel zu tun gehabt. Ein Thema, das Sie die letzten Jahre nicht losgelassen hat, waren Aufklärungen im Cum-Ex-Skandal. Und aufgrund der vermeintlichen Erinnerungslücken von Bundeskanzler Scholz haben Sie sogar Strafanzeige gegen ihn gestellt. Wie ist da der Stand?
Naja, die Strafanzeige, die wurde abgewiesen von der Staatsanwaltschaft Hamburg. Man muss dazu sagen, dass Staatsanwaltschaften in Deutschland politisch weisungsgebunden sind. Und wir haben ja jetzt kürzlich gerade den Rücktritt der bekanntesten Cum-Ex-Ermittlerin Frau Brohilker gehabt, die auch doch zu verstehen gegeben hat, dass sie sich nicht von der Politik unterstützt gefühlt hat. Sie hat zum Beispiel auch ursprünglich gegen Herrn Scholz ermitteln wollen. Er wird auch 28 Mal in der Anklageschrift im Prozess gegen den ehemaligen Warburg-Bankier Olearius in Bonn genannt. Das heißt, dass er dort eine erhebliche Rolle gespielt hat, ist allen Beteiligten klar. Aber leider wurden diese Vorwürfe nicht ausermittelt, einerseits in Nordrhein-Westfalen, obwohl die Staatsanwältin in einem bemerkenswerten Vermerk geschrieben hat, es gebe etliche Hinweise, dass er auf das Steuerverfahren Einfluss genommen habe. Es habe aber aufgrund der gehobenen Stellung des Bundeskanzlers sei es nicht zu rechtfertigen gewesen, jetzt so lange zuzuwarten und diese Vorwürfe auszumitteln. Und das finde ich bemerkenswert, denn ich habe in der Schule noch gelernt, dass ein Bundeskanzler und Straßenfeger vom Gesetz gleich sind.
Jetzt sind Sie EU-Spitzenkandidat für das Bündnis Sahra Wagenknecht und werden in Brüssel wahrscheinlich deutlich mehr zu tun haben als aktuell. Wie lange können Sie dem Kanzler dann überhaupt noch hinterherjagen? Haben Sie da noch genug Zeit für?
Naja, ich habe jetzt andere Aufgaben und ich habe ja auch meinen Job gemacht. Also ich habe ja die Dinge auf den Tisch gelegt, die Widersprüche des Bundeskanzlers. Es gibt jetzt, glaube ich, noch aktuell eine Klage der CDU vor dem Bundesverfassungsgericht. Also die Frage steht, wird es dort einen Untersuchungsausschuss im Deutschen Bundestag geben? Man muss natürlich dazu sagen, auch die CDU hätte da ein paar Dinge zu besprechen beim Thema Cum-Ex. Also Friedrich Merz zum Beispiel war für Finanzinstitute und Kanzleien tätig, die dort auch Berührungspunkte damit hatten und war dort auch in Kontrollfunktion. Aber ich würde mich natürlich sehr freuen, wenn die Aufklärung dort vorangetrieben wird, weil es geht ja nicht jetzt einfach nur darum, ob der Bundeskanzler hier was verschweigt, sondern es geht ja wirklich auch um die moralischen Grundlagen unserer Republik. Weil wenn man ein hoher Amtsträger ist und sich dann einsperren lässt von, wie gesagt, Finanzkriminellen, dann geht es da nicht mehr nur um Parteipolitik, sondern um den Schutz unserer Institutionen.
Über Finanzkriminalität, Spoiler Alert, werden wir heute auch noch sprechen. Jetzt geht's erstmal nochmal kurz um Sie. Sie saßen schon mal im Europaparlament, Sie saßen dann im Bundestag, sind dann aus dem Bundestag raus und jetzt wollen Sie wieder ins Europaparlament. Warum haben Sie da mehr Lust drauf wieder?
Es geht nicht um Lust, um ganz ehrlich zu sein. Ich hatte sogar relativ wenig Lust auf diese Aufgabe, weil das ist ja auch ein bestimmtes Leben, was man da führt. Also im Europäischen Parlament hat man doppelt so viele Sitzungswochen wie im Bundestag. Man lebt ständig aus dem Koffer. Das ist nicht immer nur schön, auch wenn viele Leute vielleicht denken, dass man da jetzt mega spitz drauf ist, das irgendwie zu tun. Bei mir war es einfach so, dass ich mir große Sorgen gemacht habe um die politischen Entwicklungen im Land, auch den Aufstieg der AfD, auch die katastrophale Politik der Ampel aus meiner Überzeugung. Und das hat dann eben dazu geführt, dass ich überlegt habe, ob ich mich mit einbringe bei dem Bündnis Sahra Wagenknecht. Ich wollte das aber eigentlich aus der zweiten Reihe tun. Und Frau Wagenknecht hatte ein bestechendes Argument. Sie hat gesagt, du hast jetzt in den 2 bis bald 3 Jahren, wo du aus dem Bundestag raus bist, im Prinzip von der Seitenlinie weiter zum Beispiel deine Recherchen verfolgt und Arbeit gemacht, die eigentlich die Aufgabe von Abgeordneten wäre. Da kannst du es auch gleich wieder richtig machen und kannst ja ein bisschen besser auch auf deine Belastungsgrenzen achten. Denn ich habe mich in den 7 Jahren, wo ich im Parlament war, war ich immer am Limit. Und das war eben auch für mich dann eine Entscheidung zu sagen, so wie ich das gemacht habe, in den 7 Jahren will ich das nicht mehr machen, will das Leben anders führen. Und ich glaube, ich bin jetzt ein bisschen schlauer und weiser geworden, auch ein bisschen älter.
Für alle, die das nicht wissen, Anfang 2021 haben Sie einen Brief veröffentlicht und bekannt gegeben. Sie treten bei der Bundestagswahl 21 nicht mehr an. Zu dem Zeitpunkt saßen Sie noch für die Linke im Bundestag. Und Ende 2022 haben Sie dann den Austritt aus der Linken bekannt gegeben und gesagt, ich habe nicht vor, mich in absehbarer Zeit in einer anderen politischen Formation zu engagieren. Und keine 1,5 Jahre später sind Sie beim Bündnis Sahra Wagenknecht beigetreten. Und ich meine, 2022 gab es ja zumindest auch Gerüchte, dass Frau Wagenknecht eine eigene Partei gründen könnte. Hatten Sie damals nicht vielleicht so ein bisschen im Hinterkopf, dass das eine Option sein könnte?
Naja, also ich bin zum damaligen Zeitpunkt tatsächlich, das ist wirklich keine Koketterie, bis Oktober letzten Jahres der festen Überzeugung gewesen, ich werde nicht für ein Mandat nochmal antreten. Also das war wirklich meine feste persönliche Überzeugung. Damals habe ich diese Aussage aus einem Grund vor allem getroffen. Ich wusste ja noch gar nicht, wo die Reise beim Bündnis Sahra Wagenknecht hingeht. Das heißt, für mich wäre klar gewesen, wenn ich jetzt rausgehe, werden das alle interpretieren vor dem Hintergrund, der will da wieder mitmachen. Wenn du aber noch gar nicht in der Lage bist zu beurteilen, läuft das in die Richtung, in die ich mir das auch vorstellen kann, oder ist das jetzt irgendwie ein Projekt, wo ich sage, nee, da will ich eher die Finger von lassen, dann wäre ich da natürlich sofort medial mit verhaftet worden. Deswegen habe ich erstmal gesagt, ich halte das auf Abstand. So war das zu dem damaligen Zeitpunkt auch. Und dass ich dann doch nochmal gefragt werde, fürs Europäische Parlament zu kandidieren, darauf wäre ich nicht mal selber gekommen.
Vor allen Dingen als Spitzenkandidat.
Vor allem als Spitzenkandidat. Also das war tatsächlich außerhalb meiner Vorstellungskraft und es entsprach auch, das würde jetzt hier in persönliche Bereiche reingehen, nicht meiner Lebensplanung. So, und insofern war die Aussage damals wirklich für mich aufrichtig, auch wenn dir das heute keiner mehr abnimmt.
Es gab ja, wie wir schon gesagt haben, einige Gründe auch, einen Schritt zurückzutreten, aus dem Bundestag rauszugehen, nicht mehr zu kandidieren. Persönliche Gründe, mehr Zeit für die Familie etc. Aber ein Grund war, den Sie genannt haben, auch, dass es zu wenig Personal in der Linken gab, das bereit war, sich für die ökonomischen Debatten unserer Zeit zu interessieren. Ist das beim BSW anders?
Ja, das ist absolut anders. Das sieht man ja schon daran, dass ich der Spitzenkandidat bin.
Ja gut, bei der Linken hätten Sie sicherlich auch eine führende Rolle einnehmen können.
Das stimmt, aber nein, jetzt Spaß beiseite. Es geht ja nicht nur darum, ob jetzt jemand da irgendwo auf dem Plakat steht, der sich mit ökonomischen Fragen beschäftigt. Es geht mir jetzt auch nicht darum, dass jetzt jeder jeden Tag, weiß ich nicht, den Börsenteil oder so der FAZ auswendig gelernt hat. Darum geht es auch nicht, sondern es ging eher darum, ob es in der Breite einer Partei sagen noch die nötige Aufmerksamkeit gibt für die Debatten, die im Land wirklich wichtig sind. Und ich will das gar nicht nur, ich habe das glaube ich auch in dem Brief jetzt nicht nur auf ökonomische Debatten bezogen. Ich nenne das speziell, aber mir ging es auch einfach darum.
Da ging es um die persönliche Belastung auch, ne? Dass Sie quasi den Löwenanteil dieser Arbeit machen.
Es ging auch um die persönliche Belastung. Also ein Beispiel war, ich war zum Beispiel in dieser Zeit der einzige Abgeordnete einer Fraktion im Bundestag, der völlig allein im Wirecard-Untersuchungsausschuss saß. Und ich war ja auch der erste Abgeordnete, der überhaupt im Bundestag jemals kritische Fragen zu Wirecard schon vor der Pleite gestellt hatte. Das heißt, wir hatten eigentlich dort den Ball auf dem Elfmeterpunkt. Und dann haben die mich so verhungern lassen und das führte natürlich dazu, ich will jetzt hier nicht rumjammern, aber ich habe in dieser Zeit regelmäßig nur 3 Stunden geschlafen, weil wir bis 4 Uhr getagt haben und um 9 Uhr ging es wieder los. Und das ist Raubbau an deinem Körper. Und das fand ich gerade bei einer linken Partei
schwierig.
Also alle so. Werte, es ging gar nicht um, ich bin ja privilegiert als Abgeordneter, klar. Aber man muss ja auch sehen, man will jetzt hier einen Punkt machen. Man hat jetzt jemand, der ist ja in einer starken Position und den ein Stück weit auch zu schützen und zu unterstützen, auch da muss ja Solidarität herrschen, wenn man immer Solidarität predigt. Das war so ein Punkt, aber der viel wichtigere Punkt, mir ging es nicht immer nur um die ökonomischen Debatten, sondern natürlich ist, gerade wenn man eine Partei ist, die sagt, sie will den Kapitalismus kritisieren, muss man ja verstehen, wie die Maschine funktioniert. Und wenn ich Politik für große Mehrheiten der Bevölkerung machen will, und das reicht dann auch bis zu Themen wie Migration. Also wenn ich muss ja eine Idee haben, wie ich, wenn ich sage, ich will Fluchtursachen bekämpfen, zum Beispiel die internationalen Verwerfungen in der Weltwirtschaft etc., wie ich das alles mache. Und wenn ich dazu mich kaum noch überhaupt anstrenge, mir Gedanken zu machen, dann kann ich diese Probleme nicht glaubhaft lösen. Und dann werde ich auch nicht ernst genommen. Das ist so, wie wenn man einen Handwerker bestellt und merkt, er hat noch nie eine Glühbirne eingeschraubt.
Vielleicht noch eine Sache dazu, zu diesem Abschiedsbrief, den Sie damals geschrieben haben. Ein Satz, der da drin stand, war: Ich bleibe aus tiefstem Herzen und voller Überzeugung Linker. Jetzt gibt's beim Bündnis Sarah Wagenknecht einen harten Asylkurs. Frau Wagenknecht hat sich gegen Bürgergeldmissbrauch ausgesprochen. Das Bündnis Sarah Wagenknecht hat im Bundestag gegen das Selbstbestimmungsgesetz gestimmt. Alles Dinge, die in ihrer alten Partei ein ziemliches No-Go wären. Und Frau Wagenknecht sagt auch, die Partei ist weder links noch rechts. Jetzt kann man natürlich sagen, braucht man solche Labels? Ich glaube, für viele Menschen da draußen, gerade irgendwie, die sich vielleicht nicht so sehr für Politik interessieren, ist das ja schon irgendwie noch ein ausschlaggebender Indikator. Also, wie links ist das Bündnis Sarah Wagenknecht für Sie?
Ja, also das ist exakt der Punkt. Ich glaube, dass viele Menschen heute unter links etwas anderes verstehen, als mein Verständnis zum Beispiel war. Das klassische Verständnis von, ich sage jetzt mal, Parteien im weitesten Sinne aus der Tradition der Arbeiterbewegung war ja immer, man organisiert die Interessen einer großen Mehrheit gegen eine Minderheit von, ich nenne das jetzt mal, Besitzern großer Fabriken und Aktienpakete, ja, um es mal ganz einfach zu machen. Und wenn man heute Leute fragt, was versteht ihr unter links, dann denken sie eher, es geht um sprachliche Codes, es geht um die Frage, wie man konsumiert. Und ich will das auch gar nicht abtun. Natürlich ist es wichtig, dass man sich zum Beispiel gesund ernährt oder dass man die Umwelt schützt. Aber die Frage ist, erreicht man das, indem man den Leuten irgendwelche Vorträge hält und sagt, ihr verhaltet euch falsch, oder indem man die kleinen Leute zum Beispiel mit CO2-Abgaben stärker belastet oder indem man zum Beispiel die Infrastruktur befähigt. Und zu den Punkten, die Sie genannt haben, nur jeweils in ganz kurzen Staccato-Stil. Also bei dem Selbstbestimmungsgesetz zum Beispiel sagen wir nicht, dass wir nicht wollen, dass Menschen, die zum Beispiel einen hohen Leidungsdruck haben, weil ihr persönliches Geschlechtsempfinden nicht mit dem biologischen Geschlecht übereinstimmt. Und natürlich gibt es dort Menschen, die da sehr drunter leiden und denen muss auch geholfen werden.
Auch wegen dem transsexuellen Gesetz, das teilweise entwürdigend ist.
So, es muss ihnen geholfen werden. Nur der Punkt ist, es gibt eine ganz kritische Diskussion zum Beispiel unter Kindern und Jugendpsychiatern, weil in früheren Jahren waren das häufig sogenannte biologische Jungs, bei denen das überwiegend war. Heute ist das eher bei jungen Mädchen. Und es gibt Kinder- und Jugendpsychiater, die sind der Auffassung, dass man diese Menschen langfristig unterstützen muss. Und bei manchen liegt es dann eben nicht an der sogenannten Geschlechtsdysphorie, sondern gibt es andere Traumata, die zum Beispiel im Mittelpunkt stehen. Und man hat zum Beispiel in skandinavischen Ländern jetzt das Verschreiben von Pubertätsblockern eingeschränkt, weil, wenn das nicht erkannt wird, dass es vielleicht Mädchen sind, die zum Beispiel unter bestimmten Schönheitsidealen oder Rollenzuschreibungen leiden oder wo es andere Probleme gibt, gerade in so einer Phase wie der Pubertät. Und dann fühlen die sich nicht erleichtert durch die nächste Maßnahme, sagen wir die Einnahme der Pubertätsblocker. Dann gibt es eben auch Fälle, wo Leute zum Beispiel Eingriffe vornehmen und hinterher das bereuen. Und da wollten wir einfach, dass sorgsam damit umgegangen wird. Wir kritisieren auch ein paar Sachen, die aus unserer Sicht handwerklich bei der Änderung im Personenstandsregister nicht okay sind. Dann zu der
In der
Gesetzgebung. Das heißt aber nicht, dass man nicht Menschen respektieren sollte oder sie abwerten sollte, weil es natürlich reale Fälle gibt. Das haben wir aber auch immer gesagt. So. Und dann gibt es den anderen Punkt, der betraf, glaube ich,
Asylgesetzgebung.
Auch da, wir sagen nicht wie die AfD, dass wir Menschen abwerten, die zu uns kommen wollen oder mit Ressentiments arbeiten. Ich glaube, wir sind sogar die Bundestagsgruppe mit dem höchsten Anteil an Leuten mit Migrationshintergrund.
Das geht bei 10 Leuten ganz schnell.
Naja gut, aber es sind ja etliche. Ne? Also unsere Parteivorsitzende und so weiter und so fort. Auch hier sitzt jemand vor Ihnen, der zumindest so einen halben Migrationshintergrund hat. Deswegen geht es nicht darum, Migranten abzuwerten. Aber wir sagen schon, wir haben momentan eine Situation, wo die Hälfte der Menschen, die zu uns kommen, nicht unter Asyl oder eben andere Schutzgründe, also Krieg und so weiter, fallen. Also aus der Genfer Flüchtlingskonvention. Und jetzt kann man natürlich sagen, wir nehmen das einfach hin und sagen, wer es halt hier irgendwie hinschafft, der kann dann hier dauerhaft bleiben. Das ist aber aus unserer Sicht keine humane Politik, weil nämlich viele der Menschen, die wirklich zum Beispiel politisch verfolgt sind oder in irgendwelchen UN-Flüchtlingscamps hängen und gar nicht die Mittel haben, zum Beispiel Schlepperbanden zu bezahlen, die schaffen es erst gar nicht her. Und andere hängen dann hier dauerhaft ohne Perspektive, weil sie natürlich, wir müssen uns ja nach Recht und Gesetz halten, beim Bescheiden dieser Anträge. Und wenn die dann nicht unter Schutzgründe fallen, dann sind sie hier sehr lange, in sehr langen Verfahren und das erzeugt Frust. Und wenn das zum Beispiel überwiegend junge Männer sind, die man irgendwo ins Industriegebiet steckt, erzeugt das natürlich soziale Probleme. Gleichzeitig haben wir Druck bei Wohnungen und Schulen. Und die Linke hat so ein bisschen sich immer rausgeredet und gesagt, naja, dann müssen wir halt mehr Geld in die Hand nehmen.
Die Linke hat offene Grenzen damals im Wahlprogramm gehabt. Deswegen, das ist halt ein weiter Weg dahin.
Gut, das war immer so eine Frage, was meint man? Offene Grenzen für Menschen in Not, also die unter Schutzgründe fallen oder generell für offene Grenzen? Ich sag mal, wenn man sagt, offene Grenzen für alle, was übrigens früher auch nie eine linke Position war, dann würde das ja heißen, dass wir gar kein Asylrecht mehr hätten. Weil dann wäre es ja sozusagen, jeder, der kommen kann, kann kommen und hat irgendeinen Schutzgrund. Und das wäre aber Survival of the Fittest. Und das ist sozusagen kein angemessener Umgang mit dem Problem. Deswegen sagen wir, wir brauchen auch für jene, die jetzt nicht unter die Schutzgründe fallen, sondern im begrenzten Umfang, Möglichkeiten mit Arbeitsvisa, aber eben im Rahmen der Integrationsfähigkeit der Kommunen. Wenn ich mich nicht auf jene konzentriere, die unter Schutzgründe fallen, dann kann ich auch, habe ich weniger Mittel, gute Integration zu gewährleisten. Und das sind Dinge, die müssen wir offen ansprechen. Das heißt aber nicht, dass man zum Beispiel deswegen Menschen abwertet.
Bevor wir in Ihre Maßnahmen reinschauen, fragen wir mal nach einem Zitat von irgendjemandem, sei es Popmusik, sei es Literatur, sei es Politik, das die eigene politische Vision, das eigene politische Verständnis am besten ausdrückt. Was haben Sie uns mitgebracht?
A nation will not survive morally or economically when so few have so much and so many have so little.
Das ist von?
Bernie Sanders.
Und warum ist Ihnen das so wichtig?
Weil ich finde, dass es gut zusammenfasst, was mir in der Politik wichtig ist, nämlich, dass wir eine große ungleiche Verteilung von Ressourcen haben. Und das bedeutet eben im Endeffekt, dass es die Superreichen, also die wirklich Superreichen, mir geht es jetzt nicht um die Oma mit dem Haus irgendwie am Stadtrand oder so, dass die eben eine enorme auch politische Macht haben. Weil wirtschaftliche Macht bedeutet immer politische Macht. Das stand sogar schon im Ahlener Programm der CDU nach dem Zweiten Weltkrieg. Und ich glaube, dass wir viele der großen Probleme aktuell nicht lösen, weil wir uns nicht trauen, uns mit diesen Interessen anzulegen.
Wir starten mal mit Ihren Maßnahmen und zwar fangen wir mit der hier an.
Wenn ich Mafioso wäre, würde ich in Deutschland investieren. So deutlich hat es ein sizilianischer Mafiajäger gesagt. Geldwäsche geht in Deutschland viel zu einfach. In schwer nachvollziehbaren Bereichen wie Wettbüros, Autowäschen, Gastronomie oder aber auch Immobilien werden jährlich Summen im Milliardenbereich gewaschen. Der Bundesfinanzminister will dagegenhalten und wollte eigentlich zum 1. April 2024 ein neues Bundesamt zur Bekämpfung von Finanzkriminalität einrichten, das die großen kriminellen Netzwerke aufdecken soll. Bis jetzt ist der Gesetzentwurf zum Behördenumbau aber noch nicht einmal beschlossen. Und auch Europas Liste der Steuerparadiese wächst. Die Big-Tech-Unternehmen wie Amazon, Facebook, Google und Co. haben allein in den vergangenen 10 Jahren mindestens 100 Milliarden Dollar durch Steuerschlupflöcher gespart.
Sie sind Fan des FC St. Pauli. Glückwunsch nochmal zum Aufstieg in die erste Bundesliga an dieser Stelle. Hätten Sie darauf vor der Saison eine Wette abgeschlossen?
Vom Feeling her hatte ich ein gutes Gefühl, wie es mal ein Fußballer gesagt hat. Aber eine Wette hätte ich darauf nicht abgeschlossen. Sportwetten sind nicht so mein Ding.
Wenn man durch Berlin fährt, sieht man überall Sportwettbüros und ich gehe davon aus, dass es bei Ihnen in Hamburg nicht anders ist. Die werden immer mit als erstes genannt, wenn es um Geldwäsche geht. Wie groß ist da das Problem wirklich?
Naja, die sind natürlich ein interessanter Bereich für Geldwäsche. Es gab zum Beispiel bei Franchise-Nehmern von Tipico auch immer wieder Vorwürfe, aber es geht nicht allein um diese kleinen Buden dort, sondern es geht natürlich so ein bisschen wie bei McDonald's. Ne? Also McDonald's ist eine Riesenindustrie, die uns sicherlich nicht schöner und gesünder macht, aber das Problem sind sozusagen jetzt nicht die kleinen Franchise-Lokale, sondern dahinter steht ja sozusagen ein Netzwerk und eine Struktur. Und es ist einfach so, warum macht man Geldwäsche? Ist ja vielen Leuten erstmal gar nicht klar, was ist damit gemeint. Geldwäsche an sich ist natürlich ein Problem, aber ist ja nur sozusagen das Symptom einer dahinterliegenden Straftat. Mhm. Das heißt, ich muss Geld waschen, weil ich will Geld aus kriminellen Aktivitäten wieder in den legalen Wirtschaftskreislauf einbringen, weil sonst kann ich ja nichts damit anfangen. Ja? Ich kann mir dann nichts damit kaufen, wenn ich dieses Geld die ganze Zeit verstecken muss. Und deswegen wird natürlich unsere Wirtschaft dann mit kriminellen Aktivitäten infiziert. Und das können ganz unterschiedliche Dinge sein. Das kann Prostitution, Waffenhandel und anderes sein, aber eben auch Steuerhinterziehung zum Beispiel. Weil es eben klar, wenn ich was Kriminelles gemacht habe, dann werde ich jetzt nicht zum Finanzamt gehen und das irgendwie bei der Steuer erklären.
Als erste Maßnahme haben Sie uns die Bekämpfung von Finanzkriminalität und ein gerechtes Steuersystem mitgebracht, was ein enorm großes Feld ist. Bleiben wir nochmal ganz kurz bei der Geldwäsche. Kommt die Politik da nicht mehr hinterher?
Ja, also ich glaube, das ist auch ein bisschen das Problem. Wir haben ja wirklich auch mit großen Kriminalitätsphänomenen zu tun. Also gerade in einer Stadt wie Berlin. Hier war natürlich eine Immobilienbonanza. Mhm. Und es gibt Oligarchen, die haben eben teilweise auch über sogenannte Share-Deals Anteile an Immobilien erworben, und haben ganze Immobilien früher, als das noch möglich war, sehr lange leider, viel zu lange, auch bar zum Beispiel bezahlt. Also mit
Hunderttausende.
Ja, und also wir hatten lange Zeit in Deutschland eben, und ich bin jemand, der dafür ist, das Bargeld auch zu schützen, aber dass man Immobilien komplett, ich sag mal, aus dem argentinischen Rindslederkoffer bezahlen kann, das ist natürlich absurd. Und da haben wir es wirklich mit großen Tycoons zu tun und teilweise auch mit Oligarchen, mit im Prinzip Strohmännern auch von bestimmten ausländischen Regimen etc., die Immobilien gekauft haben. Und das ist noch viel, viel relevanter aus meiner Sicht als diese, weiß ich nicht, Dönerläden oder so.
Genau, es sind aber auch nicht alles irgendwie große Mafiosis, die Dreck am Stecken haben. Zum Beispiel Steuerhinterziehung kommt in vielen Bereichen vor. Es gibt verschiedene Schätzungen, wie viel Geld Deutschland dadurch verloren geht. Die meisten bewegen sich im hohen zweistelligen Milliardenbereich. Manche sagen noch mehr. Vor Gericht können dann gerade mal Hinterziehungen im Umfang von so 1 bis 2 Milliarden je nach Jahr festgestellt werden. Warum geht das in diesem Land scheinbar so leicht?
Naja, wir müssen halt unterscheiden. Ich glaube, wichtig ist ja, wenn man so etwas bekämpfen will, dass man die Ressourcen auf die dicken Fische konzentriert, wo auch viel zu holen ist, weil sonst auch der Ermittlungsaufwand sehr hoch ist. Und genau hier setzt ein Problem an bei der Geldwäschebekämpfung oder der Bekämpfung von Steuerhinterziehung. Wir müssen ja unterscheiden, es gibt einerseits legale Steuervermeidung, dass die Politik selber dran schuld.
Schlupflöcher.
Ne? So. Und also das, was die großen Tech-Konzerne machen, das ist im Regelfall, es gibt so einen Graubereich, aber im Regelfall ist das legal. Ja, also sie nutzen legale Schlupflöcher. Und dann haben wir Dinge, die sind illegal, da hat die Politik zu lange gepennt, zum Beispiel die Cum-Ex-Aktiengeschäfte, wo Steuererstattungen für Vorgänge beantragt wurden, wo gar keine Steuern vorgezahlt wurden. Und da haben wir lange Zeit, sind wir einfach nicht mehr, sag ich mal, wir haben keine Waffengleichheit mehr mit der organisierten Finanzkriminalität. Das sind wirklich Finanzinstitute mit einer Armada, Armeen an Rechtsanwälten. Und es gab eben auch immer wieder Verbindungen in die Politik. Also Hanno Berger zum Beispiel, ich würde mal sagen, der Chef der Drückerkolonne bei Cum-Ex in Deutschland, der hat lange Zeit die FDP zum Beispiel beraten und ihnen vorgeschlagen, welche Experten sie in den Finanzausschuss zu schicken haben, nur mal so als Beispiel. Also das sind ja Leute, die haben sich gar nicht versteckt. Und dann gibt es drittens natürlich das Problem des Steuergeheimnisses und das spielt bei der Geldwäschebekämpfung eine große Rolle. Mir haben mal Fahnder gesagt, also es ist wahnsinnig aufwendig, die dahinterliegende Straftat nachzuweisen, selbst mit Abhörmaßnahmen oder Ähnlichem, weil die Leute benutzen dann irgendwelche Codes und so weiter und so fort. Worüber sie aber sehr leicht rankämen, wäre, wenn das Steuergeheimnis nicht so heftig wäre wie in Deutschland und die Reichen und Mächtigen da wirklich schützt. Weil es ist eben immer so, wenn ich eine kriminelle Straftat begehe, werde ich in den seltensten Fällen die Taterträge bei der Steuer offenlegen. Und deswegen sehen wir zum Beispiel auch bei den Corona-Maskengeschäften, sind die Politiker nicht wegen der Deals selbst verurteilt worden, sondern eben, und auch ja bei Frau Tandler war das ja auch der Fall, also der einen Maskenhändlerin da, der Freundin der CSU.
Die jetzt wegen Steuerhinterziehung
drangekriegt wurde. Genau, weil die dann zu gierig waren und dann haben sie irgendwas bei der Steuererklärung falsch gemacht. So. Und deswegen ist, glaube ich, müssen wir über das Steuergeheimnis sprechen und zwar nicht jetzt, dass die kleinen Leute sagen, sich ständig nackig machen sollen, sondern dass wir bei so großen Kriminalitätsphänomenen und wenn es hinreichende Verdachtsmomente gibt, dann eben da auch stärker eingreifen können müssen.
Da sind wir direkt bei den konkreten Maßnahmen. Was würde Fabio De Masi mit der absoluten Mehrheit in Deutschland machen? Also Steuergeheimnis lockern für große Konzerne?
Ja, auf jeden Fall. Das würde ich auf jeden Fall tun. Und wir haben.
Also, was bedeutet das in der Form?
Naja, ich meine, wir haben jetzt schon eine Pflicht, ich habe vor 10 Jahren dafür im Parlament gestritten und jetzt, so langsam wird das Realität. Unternehmen sollen zukünftig sowieso aufschlüsseln, wie viel Gewinne sie erzielen in jedem Land, wie viel Steuern sie zahlen in jedem Land, wie viel Beschäftigte sie dort haben. Und wenn dann zum Beispiel ein Unternehmen in einem Land sehr hohe Gewinne erzielt, aber sehr wenig Steuern zahlt, dann erkennt man, da findet zumindest Steuerverschiebung statt in anderen Ländern. Das ist ein Bereich. Die Frage ist aber, jetzt mal als Beispiel, als ich Olaf Scholz zur Warburg Bank befragt habe, da hat er in der ersten Befragung immer gesagt, ich kann nichts dazu sagen zu Ihren Fragen wegen dem Steuergeheimnis. Und wir haben ja gar nicht gefragt, jetzt wie viel Steuern muss die Warburg Bank im Jahr so und so zahlen. Ja. Also wir wollten eigentlich nur wissen, hat er sich
getroffen.
getroffen und ausgetauscht zu dem Steuerverfahren der Warburg Bank und hatte sich immer hinterm Steuergeheimnis versteckt. Und das sind so Beispiele. Und wir haben aber eben auch in der Strafverfolgung das Problem, dass eine Strafverfolgungsbehörde häufig wegen diesen Chinese Walls nicht auf Informationen zum Beispiel der Finanzämter einfach zugreifen kann.
Das ist wahrscheinlich eine Maßnahme, die aufeinander aufbauen, oder? Also ich meine, jetzt erstmal irgendwie Steuergeheimnis lockern, damit ist es ja noch nicht getan.
Nein, nein, das ist ja erstmal, also wir reden ja hier erstmal über überhaupt die Voraussetzungen, damit zum Beispiel auch kriminalpolizeilich stärker zugegriffen werden kann auf bestimmte relevante Informationen. Dann gibt es aber noch andere Aspekte und Cum-Ex ist eigentlich ein schönes Beispiel. Bei der Cum-Ex-Kriminalität ist es eben so, dass das Grundproblem, dazu muss ich ganz kurz Cum-Ex erläutern, also bei Cum-Ex werden quasi Aktien im Karussell gedreht. Und dann gibt es den Dividendenstichtag, da werden die Gewinne auf für diejenigen, die Besitzer der Aktie sind, ausgeschüttet. Und bei Cum-Ex haben Unternehmen Aktien anderer Unternehmen gekauft, weil dann habe ich unter bestimmten Voraussetzungen Anspruch auf eine Steuererstattung, der Kapitalertragssteuer, weil gesagt wird, das Unternehmen ist ja schon mal der Gewinn irgendwo besteuert worden und wir wollen quasi eine doppelte Besteuerung vermeiden. So muss man jetzt gar nicht sofort im Kern verstehen, das ist aber die Idee. Und ich vergleiche es immer so, es ist wie wenn ich jetzt eine Bierflasche abgebe im Supermarkt, einen Pfandbon bekomme, den auf einen Kopierer lege und meine Kumpels zur Supermarktkasse schicke und mehrfach abkassiere. Funktioniert leider an der Supermarktkasse nicht, hat aber bei den Banken wunderbar funktioniert.
Das ist ein gutes Bild, weil ich glaube, dass dieser Steuerskandal lange überhaupt so unterm Radar geflogen ist, weil Leute es halt einfach nicht verstanden haben und weil es einfach so langweilig klingt für viele.
Genau, genau. Aber mit diesem Bild, glaube ich, kann man das Grundprinzip ganz gut verdeutlichen und das funktioniert, muss ich vorwarnen, bevor das jetzt alle ausprobieren, an der Supermarktkasse nicht, hat aber bei den Banken funktioniert und zwar, und jetzt komme ich zu der Antwort auf die Frage, weil wir in Deutschland kein System haben, das für die Finanzbehörden erkennbar ist, ob derjenige, der die Erstattung einer Steuer auf diese Aktie beantragt, vorher darauf die Steuer abgeführt hat. Das ist also ein Problem der Digitalisierung zum Beispiel. Wir haben 4 Rechenzentren in Deutschland, die bestimmte Daten vorhalten und die Daten sind auch nicht untereinander verknüpft. Und jetzt gibt es ein politisches Anreizproblem. Das politische Anreizproblem ist, ein Finanzminister, der sich jetzt hinstellt und sagt, ich mache die fette große Reform, um diese Form der Finanzkriminalität besser zu bekämpfen, indem wir klar zuordnen können, wenn jemand einen Erstattungsantrag stellt, hat er vorher gezahlt. Man könnte dann so Art Seriennummern vergeben und das wäre machbar, das wäre ein lösbares Problem. Hat man aber nicht gemacht, weil dann habe ich erstmal, muss ich mich mit den Ländern herumschlagen. Dann habe ich, wir wissen alle, wie Digitalprojekte, die gehen immer ungefähr so aus wie der Berliner Flughafen.
Dauert.
Und die Benefits, die sammeln ja dann irgendwie andere Finanzminister in der Zukunft ein. Aber ich habe erstmal nur Stress und ich werde auch vom Wähler nicht belohnt, weil es ja jetzt nicht so ist, dass der Wähler sieht, ich habe jetzt morgen mehr im Portemonnaie. Ja. Und das ist tatsächlich ein reales Problem, was jetzt mal völlig auch jenseits der Zuspitzung, die man in der Politik hat, einfach ein Anreizproblem ist. Die großen Reformen, die man eigentlich machen müsste, da sieht man nicht sofort den Ertrag und die werden politisch nicht belohnt. Und Politiker denken immer in kurzen Zyklen. Ich will ja wieder gewählt werden.
Legislaturperioden.
Genau, so. Und deswegen, meine Analyse, werden solche wichtigen Dinge häufig nicht gemacht in der Politik. Und das heißt, es müsste auch einen gesellschaftlichen Druck geben, dass man sagt, hier, man muss auch die Fähigkeit haben, als Politiker das so zu verkaufen und zu sagen, ich mache das jetzt, weil ich will die Finanzkriminellen stellen und dann öffentliche Unterstützung für so ein Projekt organisieren.
Auch ein massiv großes Thema, was einfach seit Ewigkeiten immer wieder auftaucht, ist eine faire Besteuerung von multinationalen Konzernen wie Amazon, Google, Meta und Co. Und es haben sich 2021 dann 137 Länder auf eine Mindeststeuer geeinigt. Sobald ein Konzern auch nur eine Tochtergesellschaft in einem Land davon hat, soll der gesamte Konzern mindestens 15% Steuern auf seinen gesamten Gewinn zahlen. Es werden also auch Gewinne aus Steueroasen nachbesteuert. Was halten Sie davon?
Ja. Prinzipiell habe ich ja eine internationale Mindestbesteuerung immer gefordert. Ich glaube aber, dass hier auch eine gewisse Täuschung der Öffentlichkeit stattgefunden hat. Also ich erinnere mich noch, wie Olaf Scholz in den großen Zeitungen auf dem Schnellboot in Venedig stand, gefeiert wurde als derjenige, der diesen Kompromiss durchgesetzt hat. Mhm. Aber wie hat er ihn durchgesetzt? Das erste ist, er hat erstmal einen sehr niedrigen Steuersatz gewählt von 15%, bei dem schon viele Niedrigsteuerländer liegen, damit die halt alle zustimmen, weil die sind ja eh schon auf dem Niveau.
Wobei viele auch da noch drunter liegen.
Natürlich liegen noch viele drunter, ja. Das ist korrekt, dazu komme ich gleich. Ja. Aber die 15%, also das Beispiel Joe Biden, die USA, wollten einen höheren Steuersatz. Die wollten,
Sie fordern 25% im aktuellen BSW-Wahlprogramm für Europa?
Genau, das ist der Mindeststeuersatz für Europa, ist nochmal eine andere Baustelle. Ja. Aber Joe Biden hat damals auch einen höheren verlangt von 25%. Mhm. Man muss erstmal die Interessen dahinter verstehen. Es ging um zwei Dinge. Es ging einerseits um den Satz und es ging andererseits darum, wo die Besteuerung anfällt. Weil heute ist es ja so, wenn Google oder Amazon hier Profite machen, ja, in Europa, dann werden sie nicht zwingend hier besteuert. Oder wenn deutsche Autos in Indien verkauft werden oder in China, dann werden sagen nicht unbedingt die Gewinne, die damit erwirtschaftet werden, dort besteuert. Und deswegen sagen zum Beispiel Entwicklungs- und Schwellenländer, wir wollen eben, wenn ihr hier unsere Infrastruktur nutzt und mit unseren Menschen, mit unseren vielen Menschen, die dann die Kunden sind, die Profite erzielt, wollen wir auch hier stärker zulangen. Das wollen die Europäer zum Beispiel, die Deutschen wollten das nie für ihre Automobilindustrie. Die Europäer wiederum sagen zu den Amerikanern, wir wollen aber, wenn ihr hier mit den Daten der Europäern, Google oder so viele Profite erzielt, wollen wir die auch hier stärker besteuern. So, und die Amerikaner wiederum wollen das nicht. Die Amerikaner sagen aber, wir haben jetzt kein Problem mit etwas höheren Mindeststeuersätzen, solange wir hier weiter die Besteuerungsrechte haben für Amazon und Co. Das ist im Prinzip der Konflikt.
Und wahnsinnig kompliziert.
Ja, aber man kann das aus meiner Sicht lösen, dazu komme ich gleich. Scholz hat in dieser Interessenlage gesagt, naja gut, dann setzen wir den Steuersatz so niedrig, dass alle Steueroasen irgendwie mitmachen. Dann habe ich einen schönen Erfolg vor der Wahl. Aber diese Frage, wie dieses Steueraufkommen eigentlich verteilt wird, die war noch gar nicht geklärt. Das heißt, selbst wenn dann Amazon zum Beispiel besteuert wird mit 15% in bestimmten Ländern, wird das Gros des Steueraufkommens immer noch in den USA anfallen. Und das heißt, die Frage, ob die hier erzielten Profite besteuert werden, ist damit gar nicht gelöst. So, und jetzt sage ich, eigentlich wäre ein sinnvolles Prinzip, wenn man zum Beispiel sagt, Amazon oder Google müssen offenlegen, wie viel Gewinne sie weltweit machen und man kann eben ermitteln aufgrund ihrer Umsätze, das sind alles Informationen, die müssen diese Unternehmen offenlegen. Sie haben jetzt zum Beispiel, Umsatz ist nicht gleich Gewinn, aber man hat so Näherungsgrößen und man kann sagen, sie haben jetzt 30% ihrer weltweiten Gewinne in Europa gemacht oder so. Ne? Da müssten auch Pi mal Daumen 30% der Gewinnbesteuerung hier anfallen. Das wäre eigentlich das Prinzip, weil ich will ja auch etwas, was über viele Jahre trägt. Und tatsächlich ist es jetzt so, dass viele sagen, ja, ist doch super, dann gehen wir jetzt auf die 15% alle runter. Mein Ansatz wäre folgender gewesen, wenn Apple ein iPhone hier verkauft, funktioniert das ja so, sie verkaufen hier ihr iPhone. Das wollen sie ja nicht in Luxemburg verkaufen oder so oder in Irland zwar auch, aber Deutschland ist ein wichtiger Markt oder Frankreich. Wie verschiffen sie die Gewinne nach Irland oder Frankreich? Sie haben zum Beispiel eine Tochterfirma nach Irland oder Luxemburg, Verzeihung. Sie haben eine Tochterfirma in Irland, die hält die Markenrechte an Apple. Und dann zahlt Apple Germany eine Lizenzgebühr an Apple Ireland und so schiffen sie die Gewinne raus. Und man könnte sozusagen auf diese Finanzflüsse eine Art Quellenbesteuerung erheben. Die gibt es bereits bei der Zinsschranke im deutschen Steuerrecht. Das heißt, man sagt, es ist uns egal, ob ihr das dahin schifft, aber wenn ihr da nicht vernünftig besteuert, besteuern wir euch mit diesem Satz, das wäre eine Art Strafsteuer auf Finanzflüsse in Steueroasen. Und hätte man das gemacht und hätte quasi eine Form der Doppelbesteuerung angedroht, dann hätten meines Erachtens die Steueroasen auch zugestimmt, dass man einen höheren Satz verankert. Das wollte Scholz aber nicht, weil ihm war wichtiger, die Bilder vom Schnellboot in Venedig zu haben vor der Bundestagswahl. Das war ihm viel wichtiger als einen guten Kompromiss, der auch viele Jahre trägt.
Ein Crashkurs 101 im Steuerrecht. Wir gehen weiter auf die nächsten Maßnahmen, die Sie mitgebracht haben. Und Spoiler Alert, für die Finanzierung Ihrer nächsten Maßnahme würde es nicht ausreichen, wenn man jeden einzelnen Steuerhinterzieher in Deutschland fangen würde.
Was ist eigentlich in Deutschland nicht kaputt? Bröckelnde Straßen, Schienen und Brücken, mangelhafte Bildungsinfrastruktur, veraltete Gebäude und die fehlende Infrastruktur für Strom, Wasserstoff und Wärme. Bundesweit wächst der Investitionsbedarf. Eine neue Studie des Instituts der deutschen Wirtschaft kam zu dem Ergebnis, dass Deutschland in den nächsten 10 Jahren 600 Milliarden Euro bräuchte, um den Investitionsstau zu lösen und eine zukunftsfähige Wirtschaft zu erlangen. Die Studie kommt mitten in den Verhandlungen innerhalb der Bundesregierung für den Bundeshaushalt 2025. Doch die FDP hält weiter an der Schuldenbremse fest, obwohl einige Wirtschaftswissenschaftler kritisieren, dass angesichts der großen Mängel die ideologischen Scheuklappen doch endlich mal abgenommen werden müssten.
Als zweite Maßnahme haben sie uns eine Investitionsoffensive in die Infrastruktur mitgebracht. Und wir haben es gerade gehört, 600 Milliarden Euro, das ist circa 17.650 mal der Kaderwert des FC St. Pauli. Ist das ungefähr die Summe, die Ihnen für Ihre Maßnahme vorschwebt?
Natürlich, das ist das, was wir an Investitionslücke haben. Das ist viel Asche, das ist gar keine Frage. Nur das hat sich ja aufgebaut, das Problem. Genau, weil wir eben nicht genug investiert haben, um überhaupt den Wert unseres Kapitalstocks, der über Generationen aufgebaut wurde, nur zu erhalten. Also man muss ja bedenken, jede Maschine, jedes Gebäude, jede Anlage verliert ja an Wert in der Substanz und man muss sogenannte Erhaltungsinvestitionen machen, damit zum Beispiel der Putz jetzt in der Schule nicht von der Decke bröckelt.
Und oder die Schienen nicht vergammeln.
Genau. Und wir haben im Prinzip keine positiven Nettoinvestitionen, also über diese Erhaltung des Kapitalstocks hinaus mehr. Und wir leben auch von der Substanz und zehren Teile des Kapitalstocks auf seit Jahren. Das ist natürlich kein Zustand. Also wir sind die größte Volkswirtschaft der Europäischen Union, aber unsere Investitionsquote, also die Investitionen gemessen am Bruttoinlandsprodukt, die sind eben unterdurchschnittlich in der EU. Und jetzt sagt Finanzminister Lindner, ja, aber die Investitionsquote ist jetzt, weiß ich nicht, ein Müh gestiegen. Das ist auch nicht schwer, weil wenn das BIP sinkt, also wenn die Wirtschaft abschmiert, ja, steht unter dem Bruch. So genau. Ja. So, also das ist immer so Lügen mit Zahlen. Aber der entscheidende Punkt ist, wir haben eben nicht mehr diese Investitionen. Und um viele Probleme zu lösen, übrigens auch in der Rente und anderen Dingen, brauchen wir ja eine wachsende Produktivität. Also Arbeitnehmer werden ja immer produktiver jedes Jahr, also produzieren in derselben Arbeitszeit mehr. Und wenn wir das nicht mehr tun, verlieren wir natürlich den Anschluss. Und wir sehen ja jetzt in der Debatte über die Rüstung, da wird in sehr kurzer Zeit dann doch eine Ausnahme geschaffen, sehr viel Kapital mobilisiert. Es fehlt also
wegen dem großen Anlass, weil ein Krieg in Europa ausgebrochen ist.
Ja gut, ich wäre jetzt auch nochmal ein großes Thema, darüber zu diskutieren, ob das der Weg ist, diesen Krieg zu enden. Aber der entscheidende Punkt ist ja völlig unabhängig, wie man dazu steht. Man sieht ja dort, dass es dort möglich ist, sehr viel Kapital zu mobilisieren, wo immer gesagt
Sondervermögen beispielsweise.
Genau, so. Und in anderen Bereichen, wo wir uns aber auch einig sind, also zum Beispiel Umbau der Wirtschaft, Klimaschutz oder so, dass da Dinge passieren müssen, passiert sehr wenig. Schienen ist ein Beispiel. Also ich meine, wir diskutieren über CO2-Bepreisung und den ökologischen Konsum zu verteuern, haben aber Tausende von Bahnkilometern in den letzten Jahren abgebaut. Ich glaube, dieses Jahr wollte die Bahn, habe ich mal irgendwo gelesen, 60 Kilometer bauen. Wir haben Tausende abgebaut. Also würde 100 Jahre dauern, das sozusagen zu kompensieren. Und das kann natürlich nicht funktionieren, weil die Schichtarbeiterin auf dem Land, wenn da kein Bahn oder Bus mehr fährt,
dann muss sie Auto fahren.
Dann muss sie Auto fahren. Sie hat dann nur ein geringeres verfügbares Einkommen und ein Großteil der CO2-Emissionen werden ja von den reichsten 10% der Bevölkerung verursacht. Ich sag mal, ich als Abgeordneter, wenn ich dann in Berlin-Mitte lebe, kann dann mit dem Fahrrad zum Bundestag fahren, aber habe trotzdem höheren ökologischen Fußabdruck, weil ich öfters fliege. Und das heißt, diese Lenkungswirkung der Preise, die greift gar nicht, weil die Alternativen in der Infrastruktur nicht da sind. Deswegen müssen wir investieren. Ich habe die goldene Regel vorgeschlagen.
Die gab es schon mal, vielleicht erklären wir das nochmal, vor der Schuldenbremse gab es die goldene Regel. Die hat besagt, dass der Staat in dem Umfang Kredite aufnehmen darf, wie er Investitionen tätigt.
Genau, so. Und jetzt kann man immer drüber streiten, dass die Brutto- oder Nettoinvestitionen, gibt es viele Details. Ich würde im Gegenzug auch die Schattenhaushalte einschränken, weil diese ganzen Sondervermögen und Schattenhaushalte ist ja auch ein Problem. Die entziehen sich weitgehend der parlamentarischen Kontrolle.
Dann lieber die Schuldenbremse direkt weg.
Dann die Schuldenbremse reformieren.
Mhm. Reformieren, aber nicht abschaffen.
Naja, das
Potato, Potato oder was?
Die goldene Regel war ja eine Fiskalregel. Ja. Ich würde sie nicht Schuldenbremse nennen. Ja. Die Schuldenbremse bremst ja auch gar nicht die Schulden. Das ist ja sagen eine Verirrung, die wir insbesondere in Deutschland haben in der Debatte. Ich nenne mal ein Beispiel. Während der Euro-Krise hat Griechenland das härteste Kürzungspaket einer Industrienation verabschiedet. Mhm. Aber zunächst ist die Schuldenquote explodiert, weil die Wirtschaft auch eingebrochen ist. Das heißt, man hat versucht, mehr zu sparen, hat aber im Ergebnis gar nicht gespart, weil eine Volkswirtschaft, die besteht immer aus drei Sektoren. Private Haushalte, Unternehmen, Staat. Wenn jetzt die privaten Haushalte kein Geld mehr ausgeben, weil zum Beispiel die Löhne schwach sind, die Unternehmen nicht mehr investieren und dann der Staat auch auf die Bremse drückt, dann geben ja alle weniger aus, dann nehmen aber auch alle weniger ein, weil die Ausgaben des einen sind ja die Einnahmen des anderen. Und dann kann ich gar nicht sparen. Deswegen sagen Ökonomen, also fähige Ökonomen außerhalb Deutschlands.
Die Ökonomen, die es genauso sehen wie Sie.
Also das sind vor allem eine ganze Reihe von US-Ökonomen zum Beispiel, die sagen, es gibt das sogenannte Sparparadoxon. Mhm. Das heißt, man versucht zu sparen, aber man spart gar nicht, weil man die Wirtschaft in den Keller jagt. Und deswegen wird über Schulden meines Erachtens zu Mickey-Maus-mäßig in Deutschland gesprochen.
Der Begriff Investitionen ist halt irgendwie immer so ein Phantom. Irgendwie, wenn ich jetzt sagen würde, wir investieren in Deutschland in 20.000 Tischtennisplatten, dann könnte man sagen, hätte sicherlich seine Vorteile, ein paar Leute sind auch ein bisschen besser drauf, aber ob der Staat es jetzt zahlen sollte, ist fraglich. Wer legt denn dann fest, in was investiert werden soll?
Ja, das gibt natürlich Konventionen in der volkswirtschaftlichen Gesamtrechnung. Ich glaube aber, das ist tatsächlich der wichtige Punkt. Also ich würde immer sagen, das sage ich zum Beispiel im Europawahlkampf, wir brauchen diese goldene Regel. Warum führen wir jetzt diese Debatte? Natürlich auch wegen der Rüstung. Es gibt zum Beispiel den Vorschlag von Herrn Pistorius, nur militärische Ausgaben von der Schuldenbremse auszunehmen. Das halte ich für Quatsch, weil militärische Ausgaben schaffen kein Produktivkapital, zerstören
es eher. Er ist natürlich selbst der Nächste, weil er halt einfach Verteidigungsminister ist.
Natürlich, ja, aber das ist ja nicht nur Herr Pistorius. Es gibt eine Debatte von SPD, Grünen, FDP in der Europapolitik. Da wird zum Beispiel darüber diskutiert, ob man die Europäische Investitionsbank zur Rüstungsbank macht. Weil es gibt nämlich einen Trick, die Schuldenbremsen auf europäischer Ebene zu umgehen. Wenn man das Kapital der Europäischen Investitionsbank erhöht, wird das nicht auf die Verschuldung angerechnet. Also man kann auch zum Beispiel auch bei der Deutschen Bahn das Kapital einfach erhöhen und dann wird es so als eine einmalige Finanzspritze gesehen und das fällt nicht unter die Schuldenbremse. Und das ist so ein Beispiel, wie man immer versucht eigentlich, man hat da irgendwas ins Gesetz geschrieben, versucht es aber ständig zu umgehen. Wenn man das allerdings nur für die militärischen Investitionen macht, und die sind aus meiner Sicht zum Beispiel auch keine Investitionen, weil sie Produktivkapital zerstören und nicht aufbauen, dann gehen die Leute natürlich irgendwann aufs Dach, weil sie sagen, wir ballern hier für die Rüstung so viel raus, aber unsere Bahnen fahren eben nicht mehr und unsere Schulen funktionieren nicht mehr und unsere Krankenhäuser. So, der entscheidende Punkt ist jetzt aber, dass man den Investitionsbegriff tatsächlich klären muss. Also ein Beispiel, wenn wir mehr Lehrer einstellen, fällt das nicht unter den Investitionsbegriff, weil Lehrer fallen unter den Staatskonsum, also die Lehrergehälter. Die gelten nach den statistischen Konventionen als Konsum. Wir werden uns aber wahrscheinlich sehr einig, dass wir eigentlich mehr Lehrer in Deutschland brauchten, qualifizierte Lehrer.
Das ist relativ unzweifelhaft, ja.
So, genau. Und das würde zum Beispiel jetzt nicht unter diesen Investitionsbegriff fallen und deswegen muss man den auch reformieren. Natürlich soll nicht jeder Tischtennisplatten kaufen, aber wir sollten eben, zum Beispiel wäre es Aufgabe der EU-Kommission, den Investitionsbegriff zu klären und im Rahmen dieses Investitionsbegriffs dann aber den Ländern auch die Flexibilität zu geben, dass sie aus eigener Kraft mehr investieren. Und wenn sie dann halt Tischtennisplatten anschaffen, dann sagt man ihnen, das ist halt nicht im Sinne des Gesetzgebers.
Wenn man jetzt mal auf
Wobei die... Wobei Tischtennisplatten sind auch okay. Ein paar Tischtennisplatten sind okay.
Finde ich auch wichtig. Schön Rundlauf oder damals als Teenie einfach mal ein Bier drauf getrunken. Bei den 600 Milliarden Euro ist es natürlich eine wahnsinnige Summe.
Also irgendwie das 60 kann man, Milliarden pro Jahr, könnte man jetzt vereinfacht sagen. Ne?
So. Genau, das kann man dann irgendwie, man könnte das natürlich alles als Schulden aufnehmen. Das ist aber nicht ihre einzige Herangehensweise daran.
Nein, absolut nicht. Also wir haben jetzt gerade eine Studie gehabt, die sagt, dass wir alleine in dieser Größenordnung mehr Steuereinnahmen hätten, wenn wir Milliardäre, und jetzt kommt die überraschende Aussage, Milliardäre so besteuern würden wie in der Schweiz. Weil in einigen Schweizer Kantonen ist tatsächlich die Milliardärsbesteuerung, also in Deutschland haben wir ja gar keine Vermögenssteuer mehr in dem klassischen Sinne. Also so.
Die gab es mal und ist ausgesetzt worden.
Die ist ausgesetzt worden. Also eigentlich hat damals das Verfassungsgericht bemängelt, dass Immobilienvermögen privilegiert wird gegenüber zum Beispiel Geldvermögen. Die meisten Leute denken ja, Multimillionäre oder Milliardäre haben das Geld irgendwie auf dem Konto liegen. Das ist ja so nicht. Das ist gebunden in Betriebsvermögen, in Immobilien, in vielen anderen Anlageklassen.
Von der linken Seite schon so ein bisschen so dargestellt, als hätten sie es auf dem Konto liegen.
Ja, weiß ich nicht, wie die Linke das darstellt. Bei mir war es so, ich bin seit Jahren in dieser Diskussion. Da geht es darum, 2% des Nettovermögens zu besteuern. Als Beispiel, die Milliardäre haben sehr hohe Renditen, die sind häufig im Bereich von 8-10% pro Jahr, selbst wenn die Wirtschaft nicht wächst, auf ihr Vermögen. Das heißt, wenn ich große Aktienpakete verfüge, dann kriege ich Dividenden. Das heißt, Vermögen schafft ja neues Einkommen. Oder wenn ich über große Immobilienpakete verfüge, dann erhalte ich zusätzliche Einnahmen.
Janine Wissler, Chefin der Linken, saß mal hier und die fand bei einer Vermögensteuer stichprobenartige Kontrollen bei Reichen voll in Ordnung. Also wenn man sagen würde, ich klingel da jetzt mal und dann zeig mir mal, was du für tolle Kunst an den Wänden hängst, die du vielleicht nicht irgendwie angegeben hast. Findest du es auch so?
Naja, wir haben heute schon die Möglichkeiten der Betriebsprüfung zum Beispiel. Man muss natürlich vermeiden, Also das Problem ist ja immer, ein Großteil des Vermögens ist im Betriebsvermögen gebunden. Mhm. So, deswegen stimmt es auch nicht, dass sie alle jetzt morgen abhauen, wenn man die besteuert, weil du kannst ja halt die Villa nicht auf den Rücken packen. Und du kannst ja auch deinen Betrieb, kannst du nicht sagen, kurzerhand überall hin verlagern, wenn dein Markt und dein Produktivkapital vor Ort ist. So. Entscheidend ist aber, wir wollten ja mit der Vermögenssteuer nicht den Leuten das ganze Vermögen wegnehmen. Also Vermögensabgabe war der Vorschlag, nur ob Leute, die ein Nettovermögen haben, auf also Multimillionen. Mhm. Ja, so, das heißt, wenn jetzt jemand zum Beispiel eine Immobilie hat, die über 1 Million wert ist, wäre der gar nicht davon betroffen, weil wenn er zum Beispiel noch Kredite hat, die aufs Haus laufen, werden die abgezogen.
Oder selber wohnt da.
Genau, so. Also wenn ich die Steuer einfach umgehen kann, indem ich, sage ich mal, den Picasso in die Firmenzentrale hänge, so, das muss ich natürlich vermeiden, deswegen muss ich auch an das Betriebsvermögen ran. Aber natürlich muss ich auch steuerliche Verhältnisse überprüfen können. Und wir haben in Deutschland eine sehr geringe Prüfquote bei großen Betrieben. Und jeder kleine Selbstständige weiß, wie oft man
überprüft wird.
Aber bei den großen Dickfischen macht man das offensichtlich nicht.
Wir haben aber noch ein weiteres und da reden wir jetzt drüber.
Österreichische Rentner und Rentnerinnen haben bessere Aussichten als Deutsche. Dort zahlen nämlich alle in ein gemeinsames Rentensystem ein, ohne spezielle Pensionsklassen für Beamte, und Selbstständige zahlen dort auch ein. Allerdings kostet es auch mehr. Die Sozialbeiträge sind 4 Prozentpunkte höher als in Deutschland und der Steuerzuschuss aus dem Bundeshaushalt beträgt etwa 5 Prozentpunkte mehr. Bei uns liegt das Rentenniveau aktuell bei 48%. In Österreich sollen Rentnerinnen und Rentner nach 45 Beitragsjahren 80% ihres durchschnittlichen Lebenseinkommens erhalten. Die Durchschnittsrente in Österreich liegt damit also monatlich etwa 400 Euro über der in Deutschland. Fans von diesem Modell sagen, das ist doch was für Deutschland. KritikerInnen bemängeln aber, dass sich dieses Modell nicht ganz so easy auf uns übertragen lässt.
Die Ampel hat gerade das Rentenpaket 2 auf den Weg gebracht. Damit wird ein Rentenniveau bis 2039 bei 48% festgeschrieben. Es wird nicht am Eintrittsalter gerüttelt. Dafür steigen die Rentenbeiträge nach und nach an von 18,6% bis 2027 auf 22,3% bis 2035. Und zusätzlich soll ein sogenanntes Generationenkapital aufgebaut werden, quasi ein Einstieg in die Aktienrente. Was sagt Fabio De Masi dazu?
Naja, also grundsätzlich ist es so, dass ich sage, wie in Österreich, gute Renten sind finanzierbar, wenn alle in die Rentenkasse einzahlen, weil wir haben das Problem, dass wir nach dem Zweiten Weltkrieg hatten wir eben sehr viel mehr Arbeitnehmer, ne, gemessen an der erwerbsfähigen Bevölkerung. Heute gibt es viele Leute, die sind kleine Selbstständige und so weiter und so fort. Und wir müssen dafür sorgen, dass wieder alle in die Rentenkasse einzahlen, weil es wird immer so getan, als würde die Alterung der Gesellschaft das Rentenniveau unfinanzierbar machen, also immer weniger Jüngere müssen immer mehr Ältere finanzieren.
Aber das ist ja beim demografischen Wandel so.
Genau. So, und jetzt sage ich Ihnen aber mal die Zahlen. Als Beispiel, wir hatten nach dem Zweiten Weltkrieg eine Quote von 6 Beitragszahlern, die einen Rentner finanziert haben. Aktuell sind es, glaube ich, ungefähr 2 Beitragszahler, 2,1, die einen Rentner finanzieren. 2030 soll es, glaube ich, 1,5 sein und 2050 1,3. Wir haben also einen Sprung gehabt von 6 zu nur noch 2. Das ist ein viel härterer demografischer Knick als der von 2,1 zu 1,3. Das heißt, wir haben schon die ganze Zeit über ein immer schlechteres Verhältnis gehabt. In dieser Zeit wurden die Rentenleistungen aber ausgebaut. Und wie ist das möglich? Ganz einfach, weil es Mickey-Maus-Ökonomie ist, einfach nur zu gucken, wie viele Beitragszahler sind da. Man muss übrigens auch die Kinder annähern, die sind ja auch nicht erwerbsfähig, das kommt übrigens auch noch dazu. Sondern entscheidend ist die Entwicklung der Produktivität. Mhm. Das Thema Investitionsstau. Wenn wir nicht investieren, dann wächst die Produktivität nicht hinreichend. Und ein Arbeitnehmer hat eben 1960 sehr viel weniger erwirtschaftet als ein Arbeitnehmer heute. Deswegen waren wir in der Lage, die Rentenleistung auszubauen. Jetzt ist in Österreich so, es wird dann häufig gesagt, ja, in Österreich sei dann die Beitragssätze etwas höher. Allerdings sind die in Österreich eben auch gedeckelt, zum Beispiel für Arbeitnehmer. Das heißt, das Gros ist dann, die Arbeitnehmer sind gar nicht so stark von Erhöhung betroffen. Und es gab mal eine Berechnung, die hat gesagt, wenn wir ohne Reform, also ohne das, was ich vorschlage, dass alle in die Rentenkasse einzahlen, jetzt um das Rentenniveau auf da, wo es mal lag, vor den ganzen Rentenkürzungen wiederherzustellen, würde ein Durchschnittsverdiener in Deutschland ungefähr 30 Euro mehr im Monat zahlen müssen. Ich finde, selbst das wäre im Kern sogar zumutbar dafür, dass irgendwie die Oma nicht Flaschen sammeln muss.
Wir haben in Österreich natürlich eine andere Gesellschaftsstruktur, wir haben andere politische Strukturen teilweise.
Die werden aber auch älter in Österreich, die
Menschen. Genau, aber die sind im Schnitt jünger und wir haben gerade schon darüber geredet, wird mehr gezahlt. Also der 23,3 Milliarden Euro Bundeszuschuss bei 9 Millionen Einwohnern in die Rente. Wir zahlen, ich glaube, 112, 113 Milliarden bei 85 Millionen Einwohnern. Das heißt, wir zahlen auch, also der österreichische Staat zahlt mehr für die Rente. Und es gibt beispielsweise in Österreich ja gar keine Pflegeversicherung oder so. Das heißt, wenn wir das zusätzlich zu einer Pflegeversicherung, die wir nicht mehr abschaffen wollen, quasi etablieren wollen würden, würden wahnsinnige Kosten noch auf den Staat zukommen. Wäre das nicht ein Problem?
Nee, erstmal wird ja die Rente aus Beiträgen finanziert. Und die Frage ist ja erstmal, wie man, also es gibt auch immer diese...
Aktuell wird durch beides finanziert, die Beiträge und den Bundeszuschuss.
Genau, durch beides. So, und wie man das dann stemmt, ist ja eine Frage sozusagen der Aufteilung, ne? So auf diese Kategorien. Und der entscheidende Punkt ist aber der, in Österreich ist es eben gedeckelt. Wir hatten ja Deutschland zum Beispiel lange Zeit bei Einführung der Riester-Rente haben wir sogar gesagt, wir geben diese Parität auf und haben es für die Unternehmen gedeckelt, immer mit der Begründung, die Lohnnebenkosten, die sogenannten, müssten niedrig bleiben, damit mehr Arbeit entsteht. Die Arbeit ist aber, die Kosten der Arbeit bemessen sich ja an den Lohnkosten und den Abgaben darauf. Und wenn man eben über viele Jahre Exportweltmeister ist, ist es ja ein Zeichen, dass die Lohnnebenkosten gar nicht so hoch sind. So, das ist nur ein Beispiel. Das zweite ist aber, dass wir in Österreich, natürlich haben wir eine etwas andere Demografie, aber grundsätzlich ist ja sichtbar, das Rentenniveau ist sehr viel höher. Und man kann das an einem ganz einfachen Bild veranschaulichen. Wie hoch sind die gesamten Rentenausgaben? Und zwar nicht nur vom Staat, sondern auch die über die Rentenkassen, über Beiträge, gemessen am Bruttoinlandsprodukt. Und unser Ziel müsste, also wenn man sich diese Ausgaben anguckt, sind die keineswegs in irgendeiner Form explodiert. Und es ist ja irgendwie ein Widerspruch, dass man sagt, wir werden jedes Jahr reicher theoretisch, aktuell in Deutschland nicht, auch durch die verkorkste Wirtschaftspolitik, aber im langfristigen Trend werden wir jedes Jahr reicher, aber wir können uns irgendwie dieses Rentensystem nicht mehr leisten, wenn gleichzeitig die Produktivität wächst. Und das sind einfach die Zahlen und dann muss man noch bedenken, dass sowieso diese meisten Langfristprognosen über die Demografie furchtbar schlecht sind. Also die hauen meistens gar nicht hin, wir wissen nicht, wie sich zum Beispiel Zu- und Abwanderung, wie zum Beispiel auch der Ausbau von Kinderbetreuung in manchen Ländern Einfluss auf die Geburtenraten hat.
Migrationswellen.
Genau, so, also diese Prognosen sind mit großer Unsicherheit behaftet. Entscheidend ist, wir sagen ganz klar, die Renten sind finanzierbar, wenn alle einzahlen, weil die Produktivität auch wächst.
Alle sind Beamte zum Beispiel.
Beamte
und Selbstständige.
Selbstständige Politiker, Beamte ist ein bisschen schwieriger, das kann man nicht in einer Generation lösen, weil genau,
die haben Anspruch.
Genau, so. Aber in Österreich hat man ja damals auch diese Probleme genauso diskutiert und hat sich eben gegen die Privatisierung der Rente entschieden. Und jetzt ist ein entscheidender Punkt, das entscheidende Gegenargument ist aber ein ganz anderes. Entscheidende Gegenargument ist, diejenigen, die sagen, wir müssen die Rente stärker über den Kapitalmarkt organisieren. Mhm. Die sagen ja im Kern, wir lösen dieses demografische Problem dadurch, indem wir immer mehr Kapital auf den Finanzmarkt tragen.
Na, ich glaube, da muss man dazu sagen, dass die Leute, die sagen, ich habe noch mit keinem FDP da beispielsweise gesprochen, die gesagt hat, das ist eine Lösung, sondern das wird alles, also mir wurde das immer als quasi separate Säulen, die sich ergänzen, quasi beschrieben.
Ja, natürlich. Aber sagen wir, es ist ein Teil einer Lösung. Da müssen Sie aber eine einfache Frage beantworten. Wie löst es denn das demografische Problem?
Naja, aber ich meine, im Endeffekt hat man, wenn man, keine Ahnung, jetzt eine Aktienrente wie in Schweden hat, wo man 2,5% vom Bruttolohn...
Also die Aktienrente in Schweden hat ja ein vernichtetes Zeugnis bekommen, das wissen Sie, ne? Weil die sagen immer wieder stark nachschießen mussten, weil sie gar nicht die Renditen gebracht haben. Ich sag Ihnen mal, was jeder Student...
Das ist Jahr für Jahr ziemlich unterschiedlich, glaube ich, gewesen.
Ne, Sie können mal nachlesen. Also schwedische Aktienrente finde ich immer sehr lustig. Da freue ich mich immer, wenn die FDP dieses Beispiel bringt. Aber ich will noch
nur kurz klarstellen muss, dass
zumal die Aktienrente jetzt machen, in Deutschland gar nicht der schwedischen Aktienrente entspricht.
Genau, das ist eher dem norwegischen Modell. Quasi genau, der Staat so, geht an den Kapitalmarkt.
So, das ist ein Unterschied. Das kommt hinzu. Aber der entscheidende Punkt ist, diese Frage kann mir kein FDPler, können auch Sie gerade, merke ich aktuell nicht beantworten, wie löst es das demografische Problem?
Ja, im Endeffekt hat man ja, die FDPler wollen ja zusätzlich effektiv einen flexibleren, was
bei ich bin jetzt mal der Journalist, Sie reden sich gerade raus, Sie reden sich gerade raus. Und ich will ich kann es Ihnen beantworten.
Die wollen zum Beispiel einen späteren Renteneintritt teilweise, wir brauchen mehr private Vorsorge, genau, das sind alles so Punkte, die gesagt
werden. Ich kann es Ihnen beantworten.
Zuwanderung.
Die Finanzialisierung der Rente, so nennt man das ja im Fachjargon, löst es nicht ganz einfach, weil auch die Renditen auf dem Finanzmarkt müssen ja gedeckt sein durch reale Gewinne in der Wirtschaft langfristig. Das heißt, das muss
aber
ja
auch international.
Müssen das ja irgendjemand erwirtschaften. Ja gut, dann würden wir sagen, Wir schaffen das, indem wir sozusagen das Ausland die Gewinne für unsere Rentner sozusagen erwirtschaftet. Ich glaube, wir sollten uns darum bemühen, dass wir in Deutschland...
Aber das würde, also es funktioniert ja, dass man zumindest sagt, okay, wir wollen einen Teil von dem Kuchen haben, der so oder so da ist.
Welcher Kuchen?
Am Kapitalmarkt.
Ja, aber warum können wir es dann nicht dadurch lösen, wenn die Produktivität steigt und der Kuchen größer wird? Dann können wir es auch dadurch lösen, dass sozusagen alle in die Rentenkasse einzahlen und dass die Löhne langfristig mit der Produktivität wachsen. Das ist ja das Problem. Wenn die Löhne nicht Schritt halten mit der Produktivität, dann habe ich natürlich weniger in der Rentenkasse drin, weil die Rentenbeiträge ja auf die Löhne erhoben werden. Das heißt, das Rentenproblem ist nicht ein demografisches Problem, sondern ein Verteilungsproblem. Und ich will es nochmal sagen, wenn ich jetzt Kapital auf den Finanzmarkt trage, weiß jeder Student der Finanzwirtschaft im ersten Semester, dass nach dem Lehrbuch, wenn mehr Kapital kommt auf den Finanzmarkt, dann sinken auch die Renditen. Und das heißt, die Renditeprognosen, die ich jetzt irgendwie anlege, die würden gar nicht mehr stimmen, weil es käme ja ganz viel neues Rentenkapital auf den Kapitalmarkt hinzu. Also würden die Durchschnittsrenditen auch sinken, weil ich habe ja nur eine bestimmte Möglichkeit an Investitionsprojekten.
Zumal wir ja auch noch jetzt gerade nach dem Modell des Generationenkapital auch noch Zinsen drauf zahlen, weil das sind Schulden, die wir aufnehmen.
Genau, so. Und das heißt, was wir effektiv machen, ist den Finanzmarkt zu subventionieren. Also natürlich kann man sagen, langfristig hat der Aktienmarkt, ne, bildet so ein bisschen die langfristige wirtschaftliche Entwicklung ab über längere Zeithorizonte. Aber das Problem ist halt, es gibt das sogenannte Klumpenrisiko. Wenn Sie jetzt blöderweise in die Rente gehen, wenn jetzt gerade eine Finanzkrise ist, dann haben sie halt Pech gehabt. So. Und da entstehen wieder riesige Kosten, die dem Staat aufgebürdet werden.
Aber die Ausschüttung ist ja eben dann irgendwie auf die Jahrzehnte hinweg. Und dann gibt es, soweit ich weiß, keinen Punkt, auch mit der Finanzkrise eingerechnet, wenn man das auf Jahrzehnte hinweg die Anlage sieht, wo man im Endeffekt nicht doch am Ende Rendite.
Naja, aber natürlich ist es so, jeder, der ein Portfolio hat, weiß das. Wenn ich jetzt halt irgendwie in ein Portfolio investiert habe und ich habe noch 10 oder 20 Jahre zu leben und das schmiert ab, dann ist das halt ein bisschen hässlich für mein Portfolio. Und das ist natürlich auf dem Rentenmarkt genauso. Deswegen will ich einfach nur sagen, sie strengen sich jetzt sehr an, das irgendwie zu verteidigen, aber sie können mir nicht erklären, wie ist das demografische Problem los. Die FDP kann das auch nicht, weil der einzige Unterschied, dass die arbeitende Generation, die Nicht-Arbeitende, übrigens eingerechnet der Kinder, nicht nur der Rentner, immer finanzieren muss, das ist ein ökonomisches Gesetz seit mehreren tausenden Jahren. Das wird auch ein nett gegelter FDP-BWL-Student nicht verändern, diese Gesetzmäßigkeit, sondern der einzige Unterschied ist, wenn ich das Rentenkapital auf den Finanzmarkt trage, verdienen die Deutsche Bank oder die Allianz mit. Und deswegen ist es der FDP auch so wichtig.
Unabhängig von dem Modell, das wir jetzt gerade haben, also jetzt gerade, wenn wir das österreichische Modell auf Deutschland quasi übertragen wollen würden, sagen Expertinnen und Experten dazu, dass so ein Umbau 40 bis 50 Jahre dauern würde. Sehen Sie das als realistisch an?
Naja, das bezieht sich zum Beispiel dann auf die Frage, wann alle Beamten integriert sind.
Ne? Ja, weil die so ihre Ansprüche gerade haben. Jetzt würde jetzt ein Gericht sagen, so könnt ihr es nicht machen.
Genau, so. Das ist natürlich so, dass ein langfristiger Umbau, also wenn man jetzt sagt, wirklich jedes Detail des österreichischen Systems, aber wir können schon eine Menge so machen, wie die Österreicher das gemacht haben. Und ich kenne noch den alten Trick in der Schule, wenn ich die Antwort selber nicht wusste, habe ich beim Nachbarn abgeguckt und vielleicht können wir uns ja bei den Österreichern auch mal was abgucken.
Ich habe zum Ende noch so ein kleines Spielchen vorbereitet. Es ist bald Europawahl und da gibt es jede Menge Wahlprogramme. Ich sage Ihnen ein Zitat aus einem Wahlprogramm der 7 großen Parteien und Sie sagen mir, aus welchem es stammt.
Oh, das ist spannend.
Wir wollen private Raumfahrt und Weltraumtourismus vom Boden der EU aus verbieten.
Linke?
Richtig. Warum?
Wahrscheinlich, weil sie sagen, das ist eine Verschwendung unserer Ressourcen, wenn da jetzt Jeff Bezos und Elon Musk Schwanzvergleich im All machen.
Weder für Mitgliedstaaten noch für Beitrittskandidaten darf es einen Rabatt bei der Achtung der Bürgerrechte von LSBTIQ geben. Mittel der EU an die betroffenen Länder sind bei Verstößen einzufrieren.
Grüne? SPD?
FDP.
Oh, okay.
Wir wollen, dass die freiwillige Rückkehr Vorrang vor zwangsweisen Rückführungsmaßnahmen hat. Deshalb setzen wir uns für eine europaweite, ergebnisoffene und unabhängige Rückkehrberatung ein.
Aus dem Europawahlprogramm?
Genau. Alles, was jetzt ist, alles aus dem Europawahlprogramm.
Das könnte die CDU sein?
Mhm. Fast, die Grünen.
Ah, okay, okay.
Die Cancel Culture wird immer forscher und rücksichtsloser gegen Andersdenkende eingesetzt.
Stand es bei uns?
Mhm. Das stehen, sehen Sie das auch so?
Ja, ich finde, wir haben verengte Meinungskorridore. Mhm. Zum Beispiel Schuldenbremse habe ich ja erzählt. Bei Afghanistan-Krieg galt man als Taliban-Versteher, wenn man gesagt hat, das funktioniert so alles nicht mehr, endet im Desaster.
Aber ist hier jemand schon mal gecancelt worden, weil er gegen die Schuldenbremse eintritt?
Nein, es gibt engere Meinungskorridore. 40% der Bevölkerung sagen zum Beispiel, dass sie sich nicht mehr trauen, offen ihre Meinung zu sagen.
Tun es trotzdem.
Und ja, aber die Frage ist ja, natürlich kann man die Meinung sagen, nur was passiert danach?
Es darf keine verdeckte Beimischung von Insekten in Lebensmitteln geben, sondern diese ist deutlich zu kennzeichnen.
Grüne?
Nee. Das stammt von der AfD.
Okay.
Haben Sie schon mal einen Insektenburger gegessen?
Nee, ich hab tatsächlich mal Mopani-Würmer in Namibia gegessen. Die waren, solange ich dazu noch so ein Mojito hatte, waren die noch ganz okay. Aber je länger die Sonne drauf schien, war es dann ein bisschen unangenehm.
Aber Protein gefühlt.
Absolut, absolut. Kann ich nur empfehlen.
Ein längeres habe ich noch. Viele Probleme in diesem Land lassen sich nicht in sozialen Medien lösen, sondern nur, wenn wir nach Gemeinsamkeiten, nach sozialem Zusammenhalt in diesem Land suchen. Dies bedeutet, dass man um Lösungen ringen muss, dass man aber auch versuchen muss, den Standpunkt des anderen einzunehmen und zu verstehen.
Das habe ich gesagt.
Das ist richtig. Und zwar in der letzten Rede im Bundestag.
Absolut.
Good catch. Das ist ziemlich genau 3 Jahre her. Wie hat sich das politische Klima Ihrer Meinung nach seitdem verändert?
Es ist schlimmer geworden.
Deutlich schlimmer?
Ja, also ich glaube, dass wir mit der Corona-Krise, dann auch dem Ausbruch des Ukraine-Krieges, verstärkt durch die sozialen Medien eine schlechtere Debattenkultur in Deutschland bekommen haben.
Wie kriegen wir es wieder in den Griff?
Naja, ich glaube, dass es politische Alternativen braucht, die sich auch in den Fahrtwind stellen, wie das Bündnis Arbeiterknecht.
Da am Ende noch eine kleine Werbeblock platziert. Es hat sich so etabliert, dass wir am Ende des Podcasts immer musikalisch rausgehen. Haben Sie einen Song im Kopf, der Sie auf den Vibe für die kommende Zeit im Europaparlament einstimmen soll? Oder einen Song, den Sie als erstes hören würden, wenn Sie wieder sich auf den Weg nach Brüssel machen?
Ich höre ganz gern die Platte von Bill Withers, Live from the Carnegie Hall. Mir fällt da jetzt nur ein Song ein, der hat aber jetzt keinen thematischen Bezug zur Europawahl. I Can't Ride Left-Handed. Das ist ein großer Antikriegssong.
Dann gehen wir damit raus. Vielen lieben Dank, dass Sie da waren.
Gerne.
Jeden Dienstag gibt es eine neue Folge überall da, wo es Podcasts gibt. Absolute Mehrheit ist eine Produktion von Hyperbol im Auftrag von Funk.
Die Funk Podcast Empfehlung.
Epizentrum. Stories mit Epilepsie. Du hattest eben einen Anfall auf der Autobahn.
Und deswegen hast du jetzt einen Penis auf dem Arm.
Bitte keinen Stock zwischen die Zähne stecken, wenn ihr eure Finger behalten wollt.
Hi, ich bin Sophia, bin 27 Jahre alt und seit 7 Jahren Epileptikerin. Das heißt, ich kenne den Alltag mit und ohne Anfälle und kann einen Einblick in diese Krankheit verschaffen. Denn nicht jeder Epileptiker fällt krampfend auf den Boden. Wie sehen meine Anfälle aus? Schränkt Epilepsie mein normales Leben ein? Und wie skurril können Situationen im Alltag eigentlich werden? Das erzähle ich euch alle 2 Wochen im Epizentrum.